Squizzing,
da sind wir wieder und wir haben Anruf aus Karlsruhe. Hallo, wer ist denn da?
Hallo, hier ist der Zenhase vom Entropia e.V. Karlsruhe.
Ja, und ihr veranstaltet die Gulasch-Programmiernacht. Erzähl mal, was ist das für eine Veranstaltung?
Ja, die Gulasch-Programmiernacht, also morgen, Freitag, also den 11.06.1742, werden wir an der Hochschule für Gestaltung hier in Karlsruhe. Kurz HFG, unsere jährliche Veranstaltung des Entropia e.V. Wieder durchführen. Also wir haben momentan schon über 240 Anmeldungen. Das ist halt momentan doppelt so viel wie letztes Jahr.
Und diese Anmeldungen sind ja bei euch, glaube ich, irgendwie nicht bindend, oder? Wie war das?
Nee, bei uns ist es nicht bindend. Das ist vielleicht auch ein relativ interessantes Detail. Also wir machen das eigentlich auch in der Regel so. Bei uns gibt es jetzt nicht so den Eintritt per se wie auf den anderen Chaos-Veranstaltungen, sondern bei uns gibt es die freiwillige Eintrittsspende. Das heißt, eben, dass die Leute kommen, wenn es ihnen gefällt, dann können sie sich da überlegen, halt was zu spenden. Und dann haben wir da auch, dann gibt es auch Goodie noch, wenn man halt was spendet.
Wow, das muss ich sagen, finde ich sehr gut.
Ja, also in dem Fall ist es halt vor allem, dass wir halt immer eine Tasse dazu haben, die zur Veranstaltung gehört.
Und ja genau, was macht ihr denn auch auf der Veranstaltung? Habt ihr Vorträge, habt ihr Workshops?
Genau, also das ist eine sehr, durchaus sehr Workshop-orientierte Veranstaltung. Also das ist schon immer so auch gedacht gewesen, dass wir unser Augenmerk halt auf Aktives legen, dass die Leute halt auch wirklich selber mal tätig werden. Und deswegen auch ein bisschen weniger sozialpolitische Themen. Wir haben aber also auch Vorträge, aber viele Sachen sollen auch dazu anreden, Dinge zu tun und Dinge in die Hand zu nehmen und einfach mal was zu machen.
Und was sind das für Räumlichkeiten, denen das stattfindet?
Die Hochschule für Gestaltung hier in Karlsruhe, das ist halt eine relativ bekannte Kunsthochschule, angegliedert auch ans Zentrum für Kunst und Medientechnologie, so einem relativ europaweit bekannten Medienmuseum. Also ist quasi kollaborativ entstanden, ist zur gleichen Zeit etwa, so Vereine, nicht Vereine, ist ja eine vom Land finanzierte Sache. Genau. Und das ist ein sehr schönes Gebäude, das ist halt irgendwie ein altes Gebäude, was mal als Munitionsfabrik, glaube ich, diente früher im Krieg, und es ist halt unglaublich robust gebaut, und das haben sie halt irgendwie ausgekernt, und dann gibt es da riesige, tolle Lichthöfe und so Emporen, und das ist einfach ein sehr entspannter Ort, und überall gibt es irgendwas Kreatives zu sehen, weil es halt eben auch eine Kunsthochschule in dem Sinne ist.
Und natürlich hat man da wahrscheinlich auch keine Probleme mit Workshop- und Vortragsräumen.
Nee, da gibt es auch keine Probleme. Also wir haben jetzt dieses Jahr vor allem zwei Vortragssäle, und die Workshop-Tische werden dann auch noch so ein bisschen im Gebäude verteilt. Der eine Vortragssaal ist auch ganz interessant, das ist ein HSG-internes kleines Kino. Also da werden auch immer mal wieder irgendwelche Filmgeschichten, die aus dem HSG-Umfeld entstanden sind, dann dort gezeigt, und auch andere Veranstaltungen. Und da haben wir auch einen Full-HD-Beamer, das ist eigentlich ganz nett so, da kann man auch mal ein bisschen was in größerer Auflösung an die Wand werfen.
Und nachts wird da wahrscheinlich gezockt?
Das wollen wir dann mal schauen, so was da noch nachher ist, weil da gibt es nämlich auch noch ein paar Veranstaltungen, aber da kann ich dann auch nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Moment, Hab hier mir so ein bisschen was vorbereitet.
Ja, und die Veranstaltung geht also erst morgen los. Ihr seid wahrscheinlich heute schon am Aufbauen.
Genau, der Aufbau ist schon im vollen Gange. Also das Hackcenter haben wir jetzt irgendwie schon größtenteils aufgestellt. Da kommen morgen auch nochmal so ein paar Tische, die wir noch morgen angeliefert kriegen. Und das Netz wird auch morgen aufgebaut. Da kriegen wir heute noch den Core-Router, und das wird dann alles so in die Richtung, in die Wege geleitet, dass das morgen zur Veranstaltung dann steht.
Wie schaut es denn bei euch aus mit Verpflegung? Habt ihr Mate? Ich vermute, dafür wurde gesorgt.
Oh ja, für Mate ist gesorgt. Da haben wir jede Menge für euch.
Und was gibt's noch denn?
Nun gut, wahrscheinlich noch andere Getränke. Und was natürlich ein relativ interessanter Punkt ist, und da kommt ja auch der Name der Veranstaltung her, ist, dass wir auch am Samstagabend Gulasch da haben werden. Und zwar durchaus sehr gut zubereitet. Da hat sich ein bei uns irgendwie ein Profikoch halt gemeldet, der so normalerweise für Großmengen für Leute halt irgendwie bastelt. Und hat sich angeboten, das für uns auch zu machen. Und dann werden wir da, ich glaube, 200 oder 250 Portionen wirklich sehr edles Gulasch zur Verfügung haben am Samstagabend.
Ja, ich kann mich erinnern, noch bei dem ersten GPNs gab es den Untertitel Gulasch Programmiernacht, frisch gehacktes.
Ja, genau.
Das ist es heute so immer noch so? Oder ist das inoffiziell?
Aber da ging es ja auch darum, also zum einen halt damals das Gulasch halt irgendwie hervorzuheben, dass es halt irgendwie Verpflegung da gab, und zum anderen, dass es halt irgendwie um das aktive Hacken bei uns geht.
Genau, und in welche Richtung geht es dann bei euch bei den Vorträgen, Workshops?
Ja, das ist, vor allem sind wir legen wir halt viel Wert auf, was Kreatives mit Technik möglich ist. Das ist halt eben, damit versuchen wir uns auch so ein bisschen abzugrenzen. Wir haben weniger eben diese sozialpolitischen Themen, weil es ja dafür die anderen Events gibt. Und bei uns sollte man halt irgendwie mehr versuchen, mal irgendwie kreatives Medienkunst. Also deswegen sind wir auch relativ froh darüber, jetzt hier an der HFG gelandet zu sein. Das haben wir jetzt seit letztem Jahr erst, diese Räumlichkeiten. Aber da entsteht jetzt auch eine unglaublich schöne Kollaboration langsam. Wir haben da auch diverse Vorträge auch von HFG-Seite beigesteuert gekriegt. Kreatives mit Technik, in dem Sinne machen wir, wir haben zum Beispiel seit der GPN 5, glaube ich, haben wir auch immer einen sehr verspielten Anspruch. Da gab es dann immer Programmierspiele seit den GPNs, also eigentlich auf fast allen seit der 5. Ich glaube davor auch, aber
da... Was kann man sich da drunter vorstellen unter Programmierspielen?
Ja, da kann ich mir was zu erzählen. Das war zum Beispiel auf der GBN 5 ein Spiel, das nannte sich Infone. Da hatte man so einen Server im Prinzip, der hat dann irgendwie auch an die Wand halt irgendwie über Beamer ein Spielfeld projiziert, wo so kleine Insektenviecher rumwuseln konnten. Und es gab so Essen verteilt und so. Und die Idee war, dann konnte man eine kleine Artificial Intelligence in Lua programmieren, um so sein Viech da halt irgendwie möglichst gut bestehen zu lassen. Also es war dann wirklich so relativ anspruchsvoll, ist aber auch sehr gut angekommen. Das hatten wir dann auch gleich auf der nächsten nochmal und das wurde dann auch irgendwie, glaube ich, mal auf dem Kongress gemacht. Und sowas in der Richtung. Auf der 7er hatten wir dann zum Beispiel auch wieder was ein bisschen mit AI-Programmierung. Da war es so in die Richtung, dass wir ein simuliertes soziales Netzwerk haben von irgendwelchen Freunden und man sich oder beziehungsweise Leuten, die sich kennen, und man muss dann versuchen, auch rauszufinden über Nachrichten, die man schickt, wo eine bestimmte Party stattfindet, und gucken, dass man mit den coolen Leuten auf einer Party landet und die uncoolen Leute auslädt und damit so ein bisschen so eine soziale Netzwerkgeschichte so quasi bauen, sich so eine kleine künstliche Intelligenz, die das macht.
Ja, von sowas habe ich auf einer CCC-Veranstaltung auch noch nicht gehört oder zumindest nicht bewusst wahrgenommen. Ich erinnere mich, auf einem Kongress gab es so Leute, ich glaube, die waren aus dem Karlsruhe, die so irgendwie Roboter gebaut haben, kann das sein? Oder verwechsel ich da gerade was?
Das könnte sein, dass du was verwechselst. Also Robotik ist bei uns bisher noch nicht so stark. Wir haben jetzt zwar seit neuestem einen Roomba gesponsert gekriegt im Club, aber da ist noch nicht so viel drauf passiert.
Ja, und was würdest du sagen, was sind so die Workshop- oder Vortrags-Highlights dieses Jahr, das man unbedingt nicht verpassen sollte?
Das ist ein sehr dicht gepacktes Programm, da habe ich echt gerade mal rüber geguckt und war selber nochmal baff, weil, also das fängt damit an, weil ich auch gerade schon das Spiel erwähnt habe, diesmal haben wir da ein paar nette Sachen, wie zum Beispiel diesmal ein Programmierspiel, was ausnahmsweise nicht auf dem Bildschirm stattfindet. Wir haben Laser Bomberman. Das ist eine kleine Atmel-Bastelei, wo man quasi im realen Leben Bomberman spielt mit so kleinen Platinen mit Infrarot und Atmel-Chips und Soundausgabe und LEDs. Und man dann halt eben Bomben halt irgendwo im Gebäude verlegen kann, und wenn Leute halt in einem bestimmten Radius dann da rumkommen und die dann hochgehen und dann kriegen sie halt ihr Leben abgezogen und so, und dann so einfach so ein kleines Laser-Tag auf Bomberman gemünzt.
Ja, da kriege ich direkt Lust mitzumachen.
Oh ja, das hoffen wir doch. Wir wollen doch gerne, dass Leute vorbeikommen, mitmachen. Und das ist so, wie gesagt, so das Spiel, was wir dann auch haben, weil es halt irgendwie auch so, wie gesagt, unsere ganze Veranstaltung so einen Workshop-Charakter haben soll. Wir haben einen PE-zu-USB-Drum-Workshop. Das ist auch ziemlich cool. Auf den ganzen letzten Chaos-Veranstaltungen habe ich jetzt immer wieder gesehen, dass die Leute sehr stark jetzt in die Atmel-LED-Lichtprogrammierung reingehen. Und da haben wir jetzt auch so ein bisschen so einen Gegenakzent mal. Machen wir mal was mit Sound. Und einer unserer findigen Bastler hat sich damals ausgedacht, wie man halt irgendwie mit sehr wenig Bauteilen und also relativ günstig sich einen kleinen USB-MIDI-Controller basteln kann für Drumpads, also der dann so auf Piezo-Basis dann einfach so ein bisschen als Drum-Controller quasi dienen kann. Und das wird ein Workshop sein, auf dem man dann auch, wo man dann halt eben auch so ein paar Kits kaufen kann, um sich dann halt sowas zusammenzubauen.
Sind die meisten Vortragenden oder diejenigen, die Workshops betreuen, sind die aus eurer Gegend oder sind welche von Weitem zugereist?
Das ist, der Fokus ist schon, also nicht von unserer Seite aus, aber es ergibt sich meistens so, ist schon stark hier auch aus dem Karlsruher Umfeld, auch aus dem Club-Umfeld. Wir sind da ja auch ein relativ großer Erfa in Karlsruhe. Und aber haben auch ein paar Leute dabei, die von ein bisschen weiter wegkommen, beziehungsweise jetzt kommen ja auch noch die in dieser GPN halt vor allem die Leute von der HFG, die auch sehr verstärkt jetzt Vorträge beigesteuert haben, wo manche halt auch ein bisschen von weiter her kommen. Starbuck aus Berlin macht zum Beispiel auch wieder einen Vor-Workshop, da wird er noch ein bisschen was erzählen zu, wie man Chips abrubbelt. Also er macht da ja in letzter Zeit viel mit das Thema Reverse Engineering von Chips. Das ist dann so ein bisschen ein sehr technischer Vortrag, auch so mehr zum Zuhören, aber dann kommen auch, wie gesagt, noch viele Sachen aus unserer Gegend, die doch wieder sehr aktiv sind. Wir haben da ein paar unglaublich schöne Highlights. Wir haben nämlich auch gedacht, so ein bisschen dieses, da wir diesen Coding-Aspekt hervorheben wollen, mit Sachen programmieren oder auch im Kreatives mit Technik, haben wir auch ein paar Workshops, die beziehungsweise Vorträge, die Live-Coding quasi involvieren. Da haben wir zum Beispiel, was dann auch sehr gut hier an die HFG passt, ein paar Sachen zu elektronischer Musik und elektronischen Klängen.
Aha, das würde mich natürlich besonders interessieren.
Boah, da haben wir dann zum Beispiel einen Vortrag namens Löw-Tunes. Der findet am Samstag um 18.15 Uhr statt. Da wird irgendwie ein netter Entropianer von uns wird dann ein bisschen was dazu erzählen, wie man mit Lua und so einer kleinen Game-Engine namens Löw halt Musik live coden kann.
Lua, was ist das bitte?
Lua, das ist so eine kleine interpretierte, nicht ganz interpretierte, also eine kleine Skriptsprache. Die ist relativ bekannt geworden, dadurch, dass sie in vielen Spielen inzwischen für die Spiellogik hinten dran benutzt wird, weil sie sehr einfach zu bearbeiten ist. Die ist uns noch in vielen Open-Source-Projekten so als Scripting-Engine drin. Also zum Beispiel ein paar der interessanteren Tiling-Window-Manager machen da auch irgendwie viel mit Lua rum, weil das einfach so angenehm ist. Man kann es schnell ausprobieren und es ist eine sehr einfache Sprache, aber eine sehr mächtige Sprache.
Okay.
Ja, und dem anschließend geht das dann auch schon so am Samstag auch nochmal so ein bisschen in den Partyabend über. Da haben wir dann nämlich zum Beispiel in einem Raum noch eine Live-Performance mit Super Collider, was auch so eine Soundprogrammier-Plattform ist, eine Open-Source-Plattform. Da wollten ein paar Leute ein bisschen Vortrag zu machen und da auch dann einfach mal Live-Musik und ein bisschen Performance und mal schauen, wie sich das entwickelt. Und parallel dazu haben wir dann noch die eigentlich richtige große Party, eine Chiptunes-Party, die auch irgendwie von der HFG beigesteuert worden ist. Da werden dann die DJs Moff und Adam von der HFG halt den Abend lang Chiptunes auflegen.
Was sind denn Chiptunes?
Chiptunes, das sind vor allem so, es kommt so ein bisschen aus der Demoszene, wo die Leute halt immer diese Grafikdemos programmieren. Muss ich da jetzt irgendwie ausholen? Oder?
Okay. Zumindest, dass man wenigstens ein bisschen weiß, worum es sich da handelt.
Ich meine, wenn
für die Nicht-Eingeweihten.
Wenn ich es auf einen Nenner bringen sollte, kann man sagen, C64, 8-Bit, Amiga und so in der Richtung Sounderzeugung.
Also 8-Bit-DJs quasi.
Genau, es sind im Prinzip 8-Bit-Sounds, sehr spielorientiert und sehr funky auch teilweise. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Also ich weiß noch nicht genau, was mich von den beiden erwartet, aber ich habe da großes Vertrauen drin.
Und das war jetzt Freitagnacht oder Samstagnacht? Das war
am Samstagnacht. Mhm. Freitagabend haben wir auch was Schönes, weil wir auch, wie gesagt, wir sind da sehr verspielt, habe ich ja schon erzählt. Und Freitagabend haben wir zum Beispiel auch ein Event, da sind die Gulaschbites. Wer den Kongress noch gesehen hat, erinnert sich vielleicht an die Nougat Bites. Da wir die Gulaschprogrammiernacht sind, gibt es bei uns die Gulasch Bites. Haben sich auch ein paar Leute zusammengesetzt und ein paar sehr schöne Bilderrätsel zusammengebaut. Also für die Leute, die es noch nicht kennen, das Nougat Bites ist im Prinzip ein Wortspiel-Bilderrätsel-Spiel, wo zwei Teams gegeneinander antreten und kriegen halt schöne Bilder präsentiert, die sehr auf sehr subtile Weise irgendwelche Wortspiele aus dem Hacker-Umfeld quasi encodieren und müssen dann halt darum raten.
Wie sieht denn bei euch die Situation mit Schlafen und Duschen aus?
Also Duschen fange ich gleich erstmal an. Wir haben das ist sehr interessant, die Toiletten der HFG sind ganz am Ende der Toilette immer mit einer Dusche ausgestattet. Also wird da eine Dusche vor Ort sein. Das ist schon mal sehr praktisch. Und was das Schlafen angeht, wir haben uns darauf geeinigt, das so zu kommunizieren, wenn müde Hacker plötzlich in ihren Schlafsack umkippen, dann können wir da nicht mehr viel gegen machen.
Ja, aber auf den Metaramine Chaos Days haben wir mal gesagt, schlafen darf man nicht, aber man darf ruhen.
Genau, also das ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Das ist ein Problem, was ja immer wieder auf Chaos-Veranstaltungen auftritt und ja.
Aber Hacker schlafen sowieso nie, die höchstens ruhen.
Punkt. Wir haben ja auch dafür extra Mate viel da, also da ist dafür gesorgt. Am Samstagabend zur Party wird es dann allerdings auch natürlich wieder die obligatorischen Chunks gemixt von unserem Profi-Chunk-Team geben.
Und wie lange geht es denn am Sonntag?
Am Sonntag geht das Ganze bis ca. 16 Uhr, also 15.30 Uhr haben wir momentan die Abschlusskundgebung veranschlagt, wo wir dann nochmal so ein bisschen erzählen, was jetzt auf der GWN eigentlich passiert ist und werden dann ab 16 Uhr dann langsam die Zelte abbrechen und das ist so etwa der angepeilte Zeitpunkt.
Wie sollte man am besten zu euch kommen? Seid ihr da irgendwie in der Stadt? Lohnt es sich mit Auto zu kommen? Gibt es da genug Parkplätze in der Nähe? Ich weiß, dass viele Leute aus Darmstadt und Frankfurt sich auf den Weg machen. Kannst du denen ein paar Tipps geben?
Ja, also Parkplätze, ein paar gibt es auf jeden Fall immer hinter der FG, das sind auch so ein paar Seitenstraßen, da ist auch immer ein bisschen was. Ansonsten, Karlsruhe ist eine nicht so große Stadt, da kann man eigentlich auch ein bisschen an, weiter weg parken. Wir sind mit der HFG so etwa in der Weststadt angesiedelt, aber bis zur Stadtmitte ist es auch gar nicht so wirklich weit, selbst zu Fuß, also das wäre gar nicht mal das große Problem. Da muss man sich leider aber halt wahrscheinlich immer irgendwas ein bisschen in den Seitenstraßen suchen, weil Karlsruhe eigentlich eine Fahrradstadt ist und keine Autostadt. Aber das ist, denke ich mal, trotzdem kein Problem für die Leute, die da mit einem Auto kommen. Also man kann ja auch einfach sehr gut hinter der, bei uns hinter der HFG parken, also nicht parken, sondern kurz halten und Sachen ausladen, wenn man was hat, weil da ist ein ziemlich großer Zuliefererbereich.
Ja, das klingt doch schon mal alles.
Man sollte nicht vor der HFG halten, weil für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, vor der HFG befindet sich direkt die Bundesstaatsanwaltschaft. Und die mag es irgendwie nicht, wenn Autos rumstehen.
Und öffentliche Verkehrsmittel?
Die fahren auch direkt, halten auch direkt 50 Meter von der HFG entfernt. Da gibt es auch eine Bahnhaltestelle und Karlsruhe hat auch ein relativ gutes Bahnnetz. Also da kann man auch sehr gut durch die Stadt kommen mit.
Eine Frage habe ich noch. Diese ganze Veranstaltung wird wirklich nur von einem Chaos-Treff veranstaltet.
Diese ganze Veranstaltung, genau. Das ist alles vom Entropia e.V. gesponsert. Gesponsert,
ja.
Wobei das natürlich nicht ganz stimmt, weil das ist nämlich auch so eine Sache, dass wir sehr starken Wert darauf legen, dass halt sich auch die Gäste da irgendwie ein bisschen mit integrieren und es wird halt viel mitgeholfen. Wir haben ja irgendwie bei den Anmeldungen auch die Möglichkeit gehabt, dass sich Helfer da ein kleines Häkchen setzen können, wenn sie mithelfen wollen. Und von den 240 Anmeldungen haben wir auch weit über 70 Leute, die sich als freiwillige Helfer gleich angemeldet haben. Also das wird dann auch immer sehr stark von denen noch getrieben. Natürlich ist ein großer Aufbau jetzt hier vor allem aus Karlsruhe, weil jetzt die Tage die Leute halt nur aus Karlsruhe da sind. Aber während der Veranstaltung fällt auch immer mal irgendwas Kleines an und dann haben wir Leute, die sich dann auch mal hinter die Bar stellen und das läuft eigentlich immer ziemlich rund. Das Interessante ist halt, dass die GPN sehr, sehr dynamisch immer verläuft. Also es, man könnte sagen, das ist schon sehr chaotisch im Sinne des wirklichen Chaos und nicht nur des CCC-Chaos. Aber es fügt sich irgendwie immer alles sehr angenehm, dass die Leute einfach mit anpacken. Das war einfach eine schöne Sache auch letztes Jahr. Wir hatten dann die Abschlussveranstaltung, haben dann nochmal gesagt, so, es wäre nett, wenn ihr nochmal kurz mit anpackt, ein paar Sachen irgendwie aufräumt und ein bisschen Müll einsammelt. Und das hat dann dazu geführt, dass es irgendwie innerhalb von 2 Stunden hatten wir die HFG in einen Zustand gebracht, dass einem unserer Betreuer da hier die Kinnlade runtergeklappt ist, wie gut das alles geklappt hat.
Ja, das freut mich zu hören. Sag mal vielleicht nochmal, wo kann man genaueres nachlesen? Wie ist denn die Homepage, wo alle Infos stehen?
Die Infos zur GPN 10 findet ihr unter entropia.de/GPN.
Und da findet man die Adresse und so weiter.
Das ist auch eine Anfahrtsbeschreibung, genau, für die Leute, die mit der mit dem Auto kommen. Da sind auch Geokoordinaten für die Leute, die mit GPS-Gerät kommen. Also da findet man die ganzen Infos, da sind auch, der Fahrplan ist da auch verlinkt. Wir benutzen normalerweise nicht einen Standard im CC-Umfeld mit Pentabuff, sondern basteln das alles immer selber in unserem Wiki zusammen. Aber da findet man das dann auch nochmal alles.
Ja, das waren schon mal ganz schön viele Informationen. Ich würde sagen, wir brauchen erstmal eine Pause. Die Zuhörer hören jetzt ein bisschen Musik. Bis gleich.
Bis gleich.
Thank you. Ja, und wir reden erstmal nicht weiter mit Karlsruhe, sondern ein Anruf aus Berlin erreicht mich gerade. Und wer ist denn da? Hallo, hallo.
Benni.
Hallo Benni, du bist da auf dem Linux-Tag.
Ja, beziehungsweise genauer bin ich gerade auf der Linux-Nacht.
Auf der Linux-Nacht? Ist das ein Begriff, den du prägst, oder gibt es das wirklich?
Nein, der Begriff Linux-Nacht ist wirklich ein Veranstaltungstitel. Es gibt ja bei Messen und Konferenzen gerne diese Social Events, wo alle Macher, Aussteller, Speaker und sonstigen Beteiligten mal im Anschluss zusammenkommen, gemütlich grillen, was essen, trinken. Und das ist beim Linux-Tag die Linux-Nacht und die findet im Moment in der Beachbox am Spreeufer statt. Hier ist Strand, Betten, Liegekörbe, Bier, alles was man so braucht.
Ja, das klingt doch sehr gemütlich. Wie ist denn der Linux-Tag sonst so? Sind viele Leute da?
Ja, doch. Also wenn man da so durch die Messen schlendert, sind zwei Messehallen, die der Linux-Tag heute so füllt. Dieses Jahr wieder, da begegnet man zum einen natürlich vielen bekannten Ausstellern. Ich gehe jetzt schon seit 10 Jahren regelmäßig auf den Linux-Tag. War auch jahrelang ein bisschen in der Organisation beteiligt. Von daher kennt man die Leute, die gerade an den Projekten sind, auch noch ein bisschen besser und länger. Aber natürlich auch viele Besucher in der Messe, aber auch in den Konferenzen, in den Vorträgen.
Du bist ja also quasi ein richtiger Insider.
Schon.
Ja, für diejenigen, die vom Linux-Tag noch nie was gehört haben, das ist jetzt ja nicht mit so einer CCC-Veranstaltung zu vergleichen, sondern das ist wirklich eine Art Messe, oder?
Richtig. Also kurz, ganz kurz geschichtlich, der Linux-Tag ist Ende der 90er Jahre an der Universität Kaiserslautern. Damals ja im Linux-Umfeld noch irgendwie, wir machen mal einen Vortrag, wir machen mal eine Installationsparty. Oh, wir haben einen Aussteller dabei entstanden und war dann im Jahr 2000 das erste Mal in der Messe Stuttgart und hat sich dann über die Jahre über die Standorte Karlsruhe, Wiesbaden nach Berlin entwickelt und aktuell, wie gesagt, an Ausstellungen zwei Messehallen voll. Da sind Vereine, Verbände dabei, wie die German Unix User Group, die Free Software Foundation Europe. Da sind Projekte dabei, Mozilla, OpenOffice, VLC, OpenStreetMap und so weiter. Sind alle hier die Distributionen, Debian, Ubuntu, alle haben hier ihren Stand, haben einige Quadratmeter Fläche, aber auch Firmen wie Google, Microsoft sponsert, hat keinen eigenen direkten Stand.
Microsoft sponsert Linux-Tag. Microsoft sponsert Linux-Tag, das ist ja schon fast unglaublich.
Ja, sie waren auch vor Jahren schon mal als Aussteller dabei, haben da auch ihre Vorträge platziert. Sie haben ja auch bestimmte Open-Source-Software, die man kaum kennt, aber es gibt sie. Und sie suchen durchaus immer mal wieder den Kontakt und das ist auch dieses Jahr wieder der Fall.
Sie ist schon
halt
kommen.
Beteiligt sind. Wir sind jetzt nicht der Hauptsponsor des Linux-Tags, so schlimm ist es nicht.
Ja, vielleicht haben wir in ein paar Jahren ein Linux von Microsoft, das wäre doch mal was.
Nein.
Ja, ansonsten sind diese Aussteller dort auf Entwicklerfunk oder auf Informationsaustausch aus. Worum geht's da hauptsächlich? Was glaubst du?
Also hauptsächlich sind die Projekte natürlich da, um sich zu präsentieren, um den Kontakt zu den Endkunden, in dem Fall ja dann die Benutzer, zu den Usern irgendwie zu haben. Ich finde es immer wieder spannend, direkt mal zu Open Office zu gehen und zu fragen, hey, wie sieht es mit der Funktion aus? Oder zu OpenStreetMap, was machen die aktuellen Entwicklungen? Das ist hier halt direkt möglich, weil man direkt mit den Leuten dahinter sprechen kann, ohne lang über Wikis, Mailinglisten zu gehen. Und halt wirklich der persönliche Kontakt sich entwickelt und ja, auch über Jahre dann auch bestehen bleiben kann. Das ist einfach sehr angenehm. Klar, die Firmen suchen Kundschaft für ihre kommerziellen Produkte, die aber dann natürlich auch entsprechend Service-Dienstleistungen primär sind. Aber manchmal kriegt man auch Jobangebote, das passiert auch, so ist es nicht. Jetzt gezielt Entwicklerfang, ja, nicht wirklich. Ansonsten sind aber auch Kernel-Entwickler hier, die entsprechend ihre Vorträge machen. Also es ist schon internationales Publikum auch da. Ich habe Leute getroffen, die kommen aus Kanada, aus den USA. Also da gibt es auch durchaus einige Ecken, wo hier sehr viel Englisch gesprochen wird. unter anderem auch bei der FFmpeg-Ecke. Also hier treffen sich auch Entwickler. Es gab heute zum Beispiel auch die Mini-DebConf, das heißt, die Debian-Leute machen hier am Rande in einem extra Raum eine eigene kleine Konferenz. Hier kommen sie halt einfach mal alle zusammen. Das ist der Linux-Tag.
Und genau das wollte ich nochmal fragen. Das heißt, außer den normalen Messeständen gibt es also auch Vorträge, wo man sich auch was anhören kann als normale Besucher?
Genau. Also von Einsteigern bis zu den Kernel-Hackern, sehr spezielle Themen, gibt es ein breites Programm für alle interessierten Anwender des Entwicklers.
Der Linux-Tag geht noch wie lange?
Der geht noch bis Samstagabend. Der Linux-Tag ist traditionell als Messe auch unter der Woche. Daher sind wir jetzt quasi in der Mitte, denn er hat jetzt den Mittwoch und den Donnerstag soweit stattgefunden und geht morgen, Freitag und Samstag weiter.
Und da wird wahrscheinlich auch Besucherpeak sein?
Ja, zum Wochenende hin haben natürlich dann mehr Leute Zeit und Lust, wobei natürlich auch das Wetter mitspielt. Zum Glück ist die Halle wirklich klimatisiert, das ist sehr angenehm. Aber klar, zum Wochenende kommen viele Private, wobei unter der Woche halt der Business-Rahmen dann doch vorwiegend ist.
Hast du viele Chaoten bisher getroffen? Also außer den aus Berlin, da werden wahrscheinlich sowieso einige da sein. Sind noch Leute vom CCC von woanders dorthin gekommen? Oder sind es viele?
So viele Chaoten habe ich jetzt hier leider noch nicht gesehen. Das war früher, als der Linux-Tag in Karlsruhe war, doch noch ein bisschen stärker eine CCC-Präsenz da. Aber das ist einfach, glaube ich, eine Geschichte der Entwicklung, weil im Chaos sich ja mittlerweile auch viele eigene Veranstaltungen entwickelt haben. Die Gulasch-Programmiernacht, ihr habt sie ja gleich nochmal, und die SIGINT und so weiter. Da ist die Verzahnung und Überlappung der einzelnen Szenen, wie sie der Linux-Tag darstellt, zum Chaos nicht mehr ganz so groß, wie sie früher einmal war.
Was ist das denn für ein Publikum auf dem Linux-Tag? Das sind also auch Nerds, nur irgendwie andere Nerds wie bei CCC? Wie soll man sich das vorstellen?
Ja, man hat natürlich erstmal die Schlipsträger-Fraktion. Wie gesagt, gerade jetzt hier diese Business-Tage, sag ich mal eher. Ansonsten die normalen Nerds mit Linux-Tag-T-Shirts, mit Stasi 2.0-T-Shirts. Der Föbut hat im Übrigen auch seinen Stand. Padlun habe ich heute getroffen. Also das ist schon ähnlich von den T-Shirts wie auf dem Kongress, aber nicht ganz so schlimm, sage ich mal. Und da trifft man mehr Tux-T-Shirts hier.
Und sowas wie ein Hexhunter oder sowas, gibt's sowas da oder nicht?
Ja, es gibt einen Raum, der zum einen DEFCON getitelt, aber auch im hinteren Raum wirklich ein kleines Schildchen Hackcenter hat, was in dem Bereich aber wirklich nur heißt, dass man sich da mit seinem Notebook hinsetzen kann, Strom und Ethernet hat, sowie WLAN und halt, ja, gemütlich mit ein paar Leuten am Rechner halt außerhalb der Messe und der Konferenzräume arbeiten kann, was natürlich in einem beim Konferenzprogramm mehr stören würde. Wir kennen das ja alle aus dem Saal 1 vom Kongress. Wenn die Leute das Ding einfach nur als erweitertes Hackcenter benutzen, weil sie Netz haben, das ist hier halt im Hackcenter ausgelagert.
Und geht es auch wie beim CCC-Veranstaltungen dann die ganze Nacht oder wird man da irgendwann mal rausgeschmissen?
Nein, also das ist wirklich eine Sache, die beim CCC sehr schön ist. Beim Linux-Tag ist Messe, sind alles Messeräume, Messehallen und da ist dann 18 Uhr, 18.30 Uhr der offizielle Teil gelaufen und danach hat man wirklich langsam aber sicher dann rauszugehen und danach hat man ja hier eh das Abendprogramm. Gestern Abend zum Beispiel hatte die German Unix User Group ihre jährliche Party, heute haben wie gesagt die Linux-Nacht, morgen gibt es dann nochmal eine Partys und am Samstagabend lädt traditionell Ubuntu zum Barbecue die Seabase ein.
Oh.
Das hat also sich doch auch schon so eingebürgert.
Also doch ein CCC-Connection?
Der CCC ist offiziell. Also ich würde jetzt die Seabase mehr als allgemeinen Hackerspace hier in Berlin betrachten und dafür ist die Seabase auch sehr schön gelegen, weil man halt dann draußen halt schön grillen kann, auch an der Spree. Hat sich wie gesagt eingebürgert. Früher gab es ja beim Linux-Tag primär nur die Jolt Cola. Seitdem man auch hier in Berlin ist, hat man hier auch Clubmate. Also,
gibt's Jolt Cola auch noch? Nee, oder? Haben die noch Jolt Cola?
Ja, es gibt auch immer noch Jolt Cola hier zu kaufen.
Ich habe irgendwie gehört, dachte ich, die wären pleite oder sowas. Aber okay, dann scheint das ein Gerücht gewesen zu sein.
Die kriegt man immer noch online zu bestellen oder man kriegt sie auf dem Linux-Tag traditionell wie früher auch zu kaufen.
Ja, dann vielen Dank für diese Informationen. Vielleicht noch eine Frage. Was sind denn so deine persönlichen Highlights? Also sowohl von den Veranstaltungen, die schon waren, so auch von denen, die kommen. Was würdest du sagen?
Also vorgestern am ersten Tag habe ich mir das Freifunk-Panel angeschaut. Da haben verschiedene Leute der Freifunk-Szene die verschiedenen Aspekte ihrer Arbeit hier in Berlin, allgemein der Protokolle, aber auch in Afrika gezeigt. Da waren Alex Haha dabei, da war Elektra dabei, also halt das Who is Who in der Freifunk-Szene. Heute ist für mich hier eigentlich das Highlight die Linux-Nacht, weil man halt mal in Ruhe mit allen Leuten, die man so aus der Szene kennt, dann nochmal quatschen kann. Morgen am Freitag wird das WeTap vorgestellt. Man hat ja schon immer mal gehört, wo das iPad rauskam, dass es dann das WePad gab. Dann wurde das WePad vor knapp einem Monat in das WePad umbenannt. Schauen wir mal, wie das dann morgen läuft und funktioniert. Das war ja so eine Geschichte für sich. Und am Samstag habe ich gesehen, das ist ein sehr interessanter Kernel-Vortrag. Der ist leider irgendwie relativ früh. Und in Berlin, wenn man da in der anderen Ecke von Berlin wohnt, muss man dann halt auch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fahrt auf sich nehmen. Aber gut, das werde ich wohl machen müssen, wenn ich den Vortrag hören will.
Ja, dann vielen Dank für die Insider-News live vom Linux-Tag aus Berlin. Gibt es noch irgendetwas, was du uns unbedingt mitteilen möchtest?
Zum Beispiel, alles so schön wie wir hier.
Doch, eine Frage hätte ich doch noch. Was kostet denn der Eintritt da?
Das ist eine gute Frage, denn beim Linux-Tag, der früher traditionell kein Eintritt gekostet hat, wurde, ich meine, 2004 oder 2005 das erste Mal Eintritt erhoben. Aber im Zuge dessen hat man auch ein System eingeführt, man nannte es E-Ticket, welches ein Schneeballsystem für Freikarten ist, welches frei über die Community, über die Projekte, aber auch über die Linux User Groups und alle, die in dieser Szene aktiv sind, gestreut werden. Und dann kann man Freunden und Bekannten diese Freikarten für alle 4 Tage zukommen lassen. Die drucken sich aus und kommen damit kostenfrei auf den Linux-Tag. Und das habe ich auch noch welche. Wenn noch jemand kurz entschlossen herkommen möchte, kann ich ihm auch gerne noch welche per Mail zusenden. Das ist kein Problem.
Ja, also wenn ihr noch auf den Linux-Tag wollt, dann müsst ihr den Benny kontaktieren. Entweder ihr kennt ihn direkt und findet ihn direkt im Netz. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail über unsere Webseite c-radar.de.
Oder ich bin auch, glaube ich, sogar noch im C-Radar IRC-Channel.
Und wer im IRC ist, der kann dem Benny da also auch eine Message schreiben.
Genau.
Ja, Benny, vielen Dank. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute Abend. Und zur GPN wirst du dann wahrscheinlich nicht kommen, oder?
Nee, nicht so ganz. Also Samstagnacht, wie gesagt, und am Sonntag langsam wieder, ich komme aus Gießen, dann wieder nach Gießen fahren. Das sind ja dann auch schon 5-6 Stunden Fahrt. Das reicht dann erstmal für die paar Tage hier.
Ja, das auf jeden Fall. Dann danke nochmal und wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und hören dann weiter die Hot News von der GPN. Danke, Benny, bis dann.
Ciao.
Ciao.
Ja, da bin ich wieder mit einem Zennhase am Telefon aus Karlsruhe. Hallo.
Hallo.
Ja, was kannst du uns noch zu der GPN erzählen?
Ja, da könnte ich zum Beispiel noch mal ein bisschen was über die Geschichte erzählen, denke ich mal. Mhm. Also wir sind ja irgendwie als Entropia e.V. 2001 circa gegründet worden und wollten auch relativ schnell irgendwie selber eine Veranstaltung auf die Beine stellen und haben dann 2002 unsere allererste GPN veranstaltet und seitdem dann auch wirklich jedes Jahr das konsequent gemacht. Die erste GPN war damals noch in den Kellerräumen des Gewerbehofs, wo auch wir unsere eigenen Clubräume haben. Also es ist ein, so ein kleines alternatives Gewerbegebiet. Und damals waren es noch irgendwie so nur 30 bis 40 Leute und relativ gemütlich gehalten, sehr Karlsruhe-zentrisch eigentlich. Und da gab es dann auch das erste Mal das Gulasch. Und naja gut, dann ist das aber auch alles immer dann mit der Zeit einfach immer größer gewachsen. Wir hatten dann die GPN 2, war gebäudetechnisch schon sehr groß. Da hatten wir irgendwie eine Halle gegenüber dem alten Web.de-Gelände. Und dann ging es weiter im nächsten Jahr, dass wir irgendwie ein bisschen wieder kleiner geworden sind von den Räumlichkeiten, aber schon wieder mehr Leute, irgendwie studentischen Kulturcafé hier in Karlsruhe. Damit hat sich dann so die GPN auch langsam irgendwie überregional bekannt gemacht, weil dann zur 4 auch schon die ersten Gäste aus Gesamtdeutschland mal zu uns kamen. Also vielleicht auch vorher schon ein paar, aber es war dann halt besonders zur 4, dass dann auf einmal ganz viele Leute auch aus anderen Chaos-Treffs und Erfas vorbeischauten. Und ja, da von dort aus hat sich dann immer weiter nach oben entwickelt und wir haben dann noch ein paar Mal die Location gewechselt. Damals noch 4. bis 6. in der Fachhochschule Karlsruhe. Da haben wir dann auch angefangen, uns irgendwie mal ein bisschen so um Deko- und Chillout-Bereiche zu kümmern und das irgendwie mal ein bisschen selber in die Hand zu nehmen und schön auszugestalten. Das kam auch sehr gut an und hat sich dadurch halt immer sehr schnell auch rumgesprochen, dass es eine sehr gemütliche und soziale Veranstaltung ist. Da hieß es dann immer früher so, die GPN 4 bis 6, da war immer das auf dem Balkon rauchen der Ort, an dem eigentlich das meiste ging, weil die Leute sich da getroffen haben und kennengelernt haben. Naja, und dann halt eben noch ein bisschen weiter dann auch mal an der Uni gewesen, im AKK, auch ein Kulturzentrum, ein studentisches, und dann jetzt seit der 8. halt an der HFG. Ja, die 9. ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Die 9. hat ja letzte Woche stattgefunden oder auch nicht, weil das wurde ja irgendwie durch einen kleinen Fuck-up in der Terminplanung bei uns so, dass wir die Räume dann nicht hatten an dem Wochenende und mussten die dann kurzfristig umdisponieren. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir noch das Problem, dass wir noch gar kein Motto hatten für die GPN, als wir es erfahren hatten. Und dann haben wir einfach gedacht so, naja, dann machen wir es halt eine Woche später und das Motto nennen wir einfach Off by One. Und damit hatten wir auch sofort unser Motto, das hat auch gesessen von mir.
Ja, und das ist, finde ich, auch interessant, dass nach wie vor trotzdem so viele Leute kommen. Also zumindest von den Anmeldungen her, habt ihr gesagt. Dann danke ich dir für diese Informationen. Unsere Sendung neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ich hoffe, dass möglichst viele Leute zu GPN kommen. Vielleicht sagst du noch mal die wichtigsten URLs, die man dazu wissen sollte.
Wie gesagt, die wichtigste URL ist entropia.de/GPN.
Und da findet ihr alle News und Infos zur GPN, auch die Adresse, GPS-Koordinaten und so weiter. Ja, und ich bedanke mich bei dir und ich hoffe, wir sprechen uns auch nach der GPN, dass du uns dann erzählen kannst, wie es gelaufen ist.
Oh ja, das würde mich sehr freuen. Da werden wir auch auf jeden Fall was vorbereiten.
Dann danke nochmal und bis denn.
Bis dann, ciao. Ciao.
Und die Sendung Cerada ist gleich zu Ende, aber danach kommt eine Stunde noch Cerada Spezial. Es sei denn, ihr hört uns gerade am Freitag, dann nicht. Dann kommt danach eine andere Sendung. Ja. Nochmal die wichtigsten URLs zu der heutigen Sendung. Einmal www.ccc-ffm.de. Da findet ihr alle Infos über den neu gegründeten Chaos Computer Club Frankfurt. Und www.linuxtag.org/2010 findet ihr die News zum Linux-Tag in diesem Jahr in Berlin. Und natürlich www.entropia.de/GPN. Alle Infos und News zu der GPN jetzt am Wochenende in Karlsruhe. Am Mikrofon war DJ Spock. Ihr habt Cerada gehört. Wie gesagt, wenn ihr uns am Donnerstag zuhört, dann könnt ihr auch gleich dranbleiben. Da kommt nämlich noch eine Stunde Cerada Spezial. Und von anderen verabschiede ich mich bis zum nächsten Monat. Ciao.
Darmstadt. Die Nachrichten vom Deutschlandfunk.
23 Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Auch ohne Unterstützung des Bundes wollen die Länder mit Opel-Standorten dem angeschlagenen Autobauer helfen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg für eine deutsche Beteiligung am Euro-Rettungspaket freigemacht. Das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat zwei bosnische Serben wegen des Massakers von Srebrenica zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Meldungen im Einzelnen. Die vier Länder mit Opel-Standorten wollen dem angeschlagenen Autobauer auch nach der Absage des Bundes helfen. Thüringens Regierungschefin Lieberknecht kündigte in Berlin an, ihr Land werde die Bürgschaft für Opel von knapp 28 auf 68 Millionen Euro aufstocken. Rheinland-Pfalz will eine Bürgschaft von 100 Millionen Euro gewähren. Ministerpräsident Beck kritisierte zugleich, dass Bundeskanzlerin Merkel bei dem Treffen mit den betroffenen Ländern keinen neuen Vorschlag zur Unterstützung von Opel unterbreitet hat.